Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Heute natürlich wieder mit Top 14 Pro D2 der Adlerwatch. Aber wir fangen heute mal wieder mit einem kleinen Newsblock an, denn es kamen ja relativ große Nachrichten aus Frankreich, was die Neustrukturierung der Amateur- und semiprofessionellen Wettbewerbe angeht, also bei den Frauen und bei den Männern unterhalb der dritten Liga. Fangen wir mit den Frauen an, einfach weil das deutlich einfacher und kürzer ist. Die erste und zweite Liga wird neu strukturiert, dass jeweils eine eingleisige Liga entsteht mit 12 Mannschaften oder 12 Teams vielmehr. Relativ klar, soll für einen homogeneren Wettbewerb sorgen und dass sie die Ligaspiele sich nicht mehr so sehr mit der Nationalmannschaft überschneiden. Relativ klar, relativ gut. Ich meine, wir sehen es ja aktuell, was für eine Wettbewerbsverzerrung das sein kann. Eine Mannschaft wie Chili Mazarin, die ja eigentlich 4 Nationalspielerinnen hätten, die aber gerade jetzt in den Playdowns noch kein einziges Spiel gespielt haben und die Saison noch keinen einzigen Sieg geholt haben, wäre schon sinnvoll, da eine deutlich homogenere Liga zu schaffen, auch weil wir ja immer wieder bei den Ergebnissen gesehen haben, dass es da einfach sehr unausgeglichen ist. Zweite Liga auch, da haben wir einige Mannschaften wie Narbonne, wie Usab, die gerne hoch würden und eigentlich auch strukturell, sagen wir es mal so, die Möglichkeiten hätten, aber eben nicht ganz auf das Niveau der ersten Liga vorbereitet sind. Das soll auch das Ziel der neu strukturierten Liga-Pyramide der Herren sein. Besser oben die Mannschaften besser auf die dritte und zweite Liga vorzubereiten. Die National, die dritte Liga, die ja erst neu geschaffen wurde und bei den mitspielenden Mannschaften sehr gut angekommen ist und ankommt, die wird in der aktuellen Form bestehen bleiben. Darunter wird eine National 2 geschaffen, eine neue vierte Liga. Aktuell haben wir die zahlreichen Pools. Daraus soll eine zweigleisige Liga mit 2 Pools à 12 Mannschaften werden, mit den 22 besten Teams der nächsten Federal 1-Saison und den beiden Absteigern aus der National. Dann also 2 Pools à 12 Mannschaften. Das soll für eine höhere Sichtbarkeit der einzelnen Vereine sorgen, ein höheres Leistungsniveau insgesamt. Ob das funktioniert, müssen wir mal schauen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sich das finanziell rentiert. Man hat höhere Kosten. Erfahrungsgemäß werden die Einnahmen sinken. Vielleicht steigen die Sponsoreneinnahmen und die Zuschauereinnahmen werden sinken. Rein aus Erfahrungswerten behaupte ich das jetzt mal, weil das, was die französischen Fans sehen wollen, ist nicht der beste Rugby, sondern die Derbys. Beispiel, das, was mir irgendwo beim Lesen in den Kopf gekommen ist, Narbonne vor ein paar Jahren, war die Saison, als sie ins Halbfinale der Pro D2 gekommen sind, wo sie Fünfter geworden sind und Jean verloren haben, die wiederum das Finale gegen La Rochelle verloren haben. Also es ist schon ein paar Jahre her. Damals war Lyon noch in der zweiten Liga, sind damals Meister geworden, hatten unter anderem die frisch von der Nationalmannschaft zurückgetretenen Lionel Nallet und Sébastien Chabal in der Startaufstellung. Narbonne waren 5000 Zuschauer. Hat keinen interessiert. Also hat die Leute schon interessiert, aber nicht übers Maß hinaus, trotz dieser großen Namen. Was die Leute interessiert hat, war das Derby gegen Carcassonne. Da waren dann wiederum die 12.000 Zuschauer im Stadion. Auch wenn das sportlich natürlich deutlich uninteressanter ist. Aber die Leute wollen ja nicht unbedingt den besten Sport sehen. Die Leute wollen die Rivalitäten sehen. Die Leute wollen die Derbys sehen. Das, denke ich, beschränkt sich nicht nur auf den französischen Rugby, aber es erscheint mir dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wenn der Wettbewerb besser ist, werden auch mehr Zuschauer kommen. Das Fernsehen wird interessiert sein. Nee, das Fernsehen ist nicht interessiert. Das Fernsehen ist gerade mal so an der dritten Liga interessiert, aktuellen. Also wir haben ein Spiel pro Woche, das auf L'Équipe gezeigt wird. Alle 2 Wochen mal ein Spiel, das auf dem dritten Sender, also auf dem Regionalsender, auf France 3 gezeigt wird. Sportlich ist die dritte Liga klasse. Versteht mich nicht falsch. Ich gucke sie sehr gerne. Das ist ein anständiges Niveau mit großen Namen. Aber ob das der richtige Schritt ist, kann ich jetzt noch nicht. Hätte ich mich würde ich mich noch vorsichtiger ausdrücken. Aber die Vereine der Fédéralins sind sehr positiv angetan und haben dafür gestimmt. Es fehlen noch die Stimmen der zweiten und dritten Liga. Die sollen am heutigen Dienstag oder morgen gegen Mittwoch kommen. Muss man dann schauen, ob das tatsächlich durchkommt. Darunter kommen dann die neuen Amateurligen. Hat noch keinen Namen, wir nennen jetzt erstmal die erste Amateurliga. Dort werden die restlichen 24 Teams der jetzigen vierten Liga mit den 24 Aufsteigern aus der jetzigen fünften Liga zusammenspielen. Darunter werden dann 72 Teams aus der aktuellen fünften Liga und die 24 besten Teams aus der aktuellen sechsten Liga spielen. Und darunter dann eine Liga mit knapp 200 Clubs, wo erst regional ausgespielt wird und man dann auf einen frankreichweiten Wettbewerb umsteigen wird. Ja, für die unteren Ligen ist natürlich das Ziel mehr Derbys, kürzere Fahrzeiten. Was ich prinzipiell super finde, das finde ich super, hat man aktuell ja letzten Endes auch. Ob man es dabei nicht hätte belassen können, keine Ahnung. Muss man dann schauen, wenn diese Änderung tatsächlich final bestätigt wird, würde das für die übernächste Saison in Kraft treten. Man sieht auch hier schon die ersten Vereine, die massiv Geld investieren. Hab gestern einen Artikel gelesen über Bédarrie de Châteauneuf, die jetzt von 6 Vollprofis auf 19 Vollprofis aufrüsten. Ob das jetzt wieder so ein Mäuserennen ist, weiß nicht, ob das der korrekte Begriff ist. Aber es verschiebt halt das Problem. Du wirst immer Vereine haben, die weiter hoch wollen, die sich übernehmen und weiter hochzukommen und über ihren Verhältnissen leben, um eben langfristig erfolgreich zu sein und dann vielleicht Geld zu machen. Es verschiebt das Problem nur um eine Liga nach unten. Es ist nichts anderes. Klar verstehe ich den Gedanken, dass man die Vereine vor sich selber beschützen muss, aber dafür haben wir die DNACG. Dafür ist die Finanzpolizei da. Ob das jetzt wirklich funktioniert, ich meine, wir sehen es im deutschen Fußball, dass das Rennen um den Profifußball, hat sich mit der eingeführten dritten Bundesliga nur eine Liga nach unten verschoben. Jetzt hast du die Vereine in der Regionalliga, die alle professionell werden wollen, die alle in die dritte Liga wollen, die alle in die zweite Liga wollen und sich übernehmen, haben jetzt alle höhere Kosten, aber geringere Einnahmen. Ob das so funktioniert, keine Ahnung. Ich bin da skeptisch, muss ich ganz offen sagen. Aber gut, wir werden sehen. Die Vereine wissen das sicherlich mehr als ich. Und wenn die das für richtig halten, dann muss ich wohl darauf vertrauen, dass sie recht haben. Kommen wir nun zu Top 14. Apropos Recht behalten. Castres 37-29 gegen Lyon gewonnen am Freitagabend. Sechster Sieg in 7 Spielen für Castres. Ich füge noch hinzu, aus in Anführungszeichen unserer Perspektive, immer noch kein Julius Nostadt. Laut Media Olympique auch nicht verletzt. Keine Ahnung, weshalb er nicht spielt. Aber er spielt nicht. Aber Castres, viel Kampfgeist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie Anfang der Saison in der ersten Saisonhälfte noch auf dem Abstiegsplatz waren, auf dem Relegationsplatz, und sich seitdem wirklich hochgekämpft haben. Ne? Spektakuläre Leistung von Castres vor allem. Und das spiegelt das Ergebnis nicht so ganz wider, aber wirklich eine starke Defensivleistung von Castres. Das Bruderduell zwischen Filippo Narcosi und Joshua Tuisova war durchaus spektakulär. Tuisova mit 2 Versuchen, aber eine starke Defensivleistung von Castres. Haben wirklich gut gekämpft und sind zu Recht oder mit Recht wieder in den Playoff-Plätzen mit drin. Racing haben 45-19 gegen Clermont gewonnen. Ja, kann man jetzt viel zu sagen. Gerade von Clermont-Seite war das eine grauenhafte Defensivleistung. Ich glaube, selbst mein Verein hat nicht so viele verpasste Tackles in einem Spiel. Das ist schon relativ schwach gewesen. Racing stark offensiv. Wirklich, wirklich stark offensiv. Ein Teddy Thomas, der wieder absolute Bestform erreicht hat und das Spiel in den ersten 20 Minuten fast alleine gewonnen hat. Mal schauen, ob er tatsächlich bei Racing bleibt. Vertragsverhandlungen wurden ja wieder aufgenommen. Egal, wo er hingeht, wird er definitiv eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen müssen. Aber wenn er so spielt, weiß ich nicht, wie am Wochenende, weiß ich nicht, wie welcher Verein nicht gerne hätte. Agen hat 7-47 gegen Pau verloren. An sich keine Überraschung auf Seiten von Pau, die Debüts von Elton Yanchez auf der 10 und auf der Trainerbank von Sebastian Piccheroni. dem Weltmeistertrainer der französischen U20. Bonuspunkt-Sieg, damit erstmal nicht mehr auf dem Relegationsplatz. Ich finde es schwierig. Jeff Fontenot, der Präsident von Agen, der sich nach dem Spiel dann äußert, dass er ja bei solchen Leistungen nicht mal mehr Lust hätte, seine Spieler zu bezahlen. Ich finde das so respektlos. Klar ist das ein deprimierendes Ergebnis, klar ist das eine deprimierende Saison, aber wir haben die erste Hälfte der Saison wirklich gesehen, dass diese Mannschaft lebt und kämpft und sich Mühe gibt, aber es einfach nicht reicht und das war auch zu erwarten. Es ist ein kleiner Verein ohne großen Sponsor, dass sich der Verein langfristig nicht in der Liga wird halten können. Das war klar. Aber der Image-Schaden aus meiner Sicht kommt nicht durch diese katastrophale Saison, die war zu erwarten, wie gesagt. Für mich kommt der Image-Schaden durch das Ganze außenrum. Ein Präsident, der sich weigert, den Grafikdesigner für das Logo zu bezahlen und stattdessen Fan-Wettbewerb startet, damit er auch für das neue Logo nicht zahlen muss. Und dann seine Spieler, meine, wie viele Spieler hat er diese Saison schon entlassen? 3, 4? Und dann jetzt den Rest auch nicht mehr bezahlen will. Ob er damit kurzfristig wieder in die erste Liga zurückkommt, wenn er so eine miese Stimmung in seinem Verein nicht nur duldet, sondern mit kreiert. Weiß ich nicht, ob die verbleibenden Spieler so viel Bock haben, nächste Saison in der zweiten Liga nochmal 120% zu geben. Sehe ich da eher, dass sie mittelfristig und langfristig in der zweiten Liga versauern. Vielleicht im oberen Tabellendrittel, aber ich glaube, ich als Spieler würde mir sehr schnell einen neuen Verein suchen. Bayonne haben 22-47 gegen Bordeaux verloren. Hat ja nicht mal eine halbe Minute gedauert, bevor sie den ersten Versuch kassiert haben. Sie sprechen nach dem Spiel mit Recht über einen Relegationsplatz. Bordeaux auf der anderen Seite sind für mich der Favorit für den letzten verbliebenen Playoff-Platz. Die anderen sind auch noch nicht hundertprozentig sicher, aber mit 2 Spielen Rückstand und 1 davon gegen Agen sehe ich da Bordeaux wirklich auf einem guten Weg. Das war auch eine klasse Leistung. Klar, Bayonne sind nicht unbedingt die beste Mannschaft, aber Bordeaux hat das schon relativ souverän gespielt. Waren vorher wohl auch 3 Tage in Biarritz, also an der Stadtgrenze quasi, trotz des relativ kurzen Fahrtwegs. Man liegt ja nur anderthalb Stunden, ich glaube vielleicht sogar eine Stunde Fahrtweg auseinander. Hat damit nichts zu tun, aber ich komme gerade wegen Bordeaux drauf. Und Biarritz, der Bürgermeister von... Oh, ich fange nochmal von vorne an. King Street, die amerikanischen Investoren der Girondins, des Fußballvereins von Bordeaux, die haben sich ja jetzt zurückgezogen, wollen den Verein verkaufen. Auf der anderen Seite, also steht im Raum, dass die lokalen Winzer, die wenigen Verbliebenen, den Verein doch übernehmen könnten. Ich sehe nicht, inwiefern das passieren wird, gerade in einem Jahr, wo in Frankreich ja fast hundertprozentige Ernteausfälle in der Weinbranche hatten. In vielen Regionen insgesamt sind die Verluste bei 60-70%, teilweise, wie gesagt, regional teilweise mehr, immer weniger, im Norden ein bisschen weniger, im Süden, also gerade an der Mittelmeerküste waren es ja wirklich fast hundertprozentige Ernteausfälle. Sehe ich nicht, dass sie sich das leisten können. Wer im Raum steht, ist die Investorengruppe, denen aktuell auch Biarritz gehört. Der Bürgermeister von Biarritz, der diese Spekulation, diese Gerüchte sehr optimistisch, sehr freudig entgegengenommen hat. Nach dem Motto, geht mit Gott, aber geht, ist beim Verein nicht so gut angekommen. Tut nichts zur Sache. Die Beziehungen zwischen Verein und Stadt sind sowieso marode. Brief hat 28-31 gegen Stade Français Paris verloren. Der erste Sieg seit 15 Jahren in Brief für Stade Français, wobei man natürlich auch sagen muss, dass davon Brief einige Jahre in der zweiten Liga waren und Paris einige Spiele dazwischen hatte, die sie, formuliere ich es höflich nicht ernst genommen haben. Kann mich an das eine Jahr erinnern, wo sie nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hatten und dann am letzten Spieltag irgendwo noch in Brief, die damals nur Gewinn brauchten, um sich vom Abstieg zu retten, quasi die U23 hingeschickt hatten und dann irgendwie 37-0 oder so verloren haben, wo einige auch nicht begeistert waren. Aber jetzt schon haben auf dem Feld massiv gefeiert. Hans-Peter Wild, der da auf dem Feld mitzelebriert hat, von einigen Stade Français-Spielern noch das Trikot angeboten bekommen hat. Stade Français haben auch wirklich gut rekrutiert gestern, die ganzen Neuverpflichtungen, die sie bekannt gegeben haben. Große Überschrift natürlich, die Headline, Garnier Lomape, der All Black. für mich, ansonsten, wen haben sie noch? Romain Briat, den aktuellen Kapitän von Agen haben sie. Für mich die große Verpflichtung, Harry Glover. 7er Nationalspieler von England, war diese Saison als Medical Joker in Carcassonne. Und ich muss sagen, also das war schon eine starke Saison, die er gespielt hat. Er ist der Hauptgrund für mich, weshalb sie vom Abstiegsplatz auf den 7. Platz vorgerückt sind. Also das war eine spektakuläre Saison, die er gespielt hat. Carcassonne hatten ja gehofft, dass er nochmal nach den Olympischen Spielen nochmal zurückkommt für eine Saison. Aber gut, mit Stade Français kann man finanziell natürlich nicht mithalten. Und wenn man Stade Français geben ja beide Center ab. Guy Ficou ist ja schon weg. Jonathan Danty wird wohl zu La Rochelle wechseln, wie es aktuell aussieht. Haben da stattdessen zwei Center, die nicht für die Nationalmannschaft abgestellt werden müssen. An sich eine clevere Entscheidung. Ich sehe trotzdem noch nicht, dass sie in die Playoffs kommen, aber es ist jetzt schon ein Lauf, denn sie haben der dritte Sieg in Folge. Haben Lauf. Montpellier haben 32-22, ich komme nochmal drauf zurück, weil Xavier Gabrosa hat ja auch mit Montpellier und La Rochelle was zu tun gehabt, soll wohl für nächste Saison Cheftrainer von Stade Français werden mit Gonzalo Quesada, der wohl eher eine Sportdirektorrolle einnehmen wird. Mal schauen, was daraus wird. Montpellier haben 32-22 gegen La Rochelle gewonnen, Bonuspunktsieg, muss man nicht viel zu sagen. La Rochelle haben, wie sagen wir, in Frankreich sehr schön einen Pass gemacht, haben eine sehr junge, sehr unerfahrene Mannschaft hingeschickt, haben die Niederlage quasi in Kauf genommen, muss man nicht viel zu sagen. Montpellier freut sich natürlich, ne? Bonuspunkt-Sieg ist immer schön, gerade mit dem Challenge Cup-Finale nächste Woche, aber muss man nicht viel zu sagen. Auch zu Toulons 44-10 Sieg gegen Toulouse muss man nicht viel sagen, ähnliche Situation, wobei natürlich 44-10 für Toulouse eine relativ peinliche Angelegenheit ist. Ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so hoch verloren haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in diesem Jahrtausend war. Schon eine relativ peinliche Leistung, aber ja, auch sie haben hart rotiert, freut sich Toulon, aber was auffällig ist, erstes Mal wieder gutes Wetter und wir haben wieder unglaublich viele hohe Ergebnisse. Also wenn die Sonne scheint, dann sind die Mannschaften auch wirklich nicht nur in der Lage, sondern auch gewillt, wirklich offensiv zu spielen. Mal 37-29, 45-19, 7-47, 22-47, 28-31, 44-10, das sind viele hohe Ergebnisse. Jetzt, wo die Sonne wieder scheint, scheinen alle wieder richtig schön in Offensivstimmung zu kommen. Kann ein schönes Ende der Saison werden. Das Ende der Saison haben wir ja in der Pro D2 schon fast erreicht. Der vorletzte Spieltag war am letzten Wochenende. Das heißt, viele Ergebnisse ohne wirklich Provence haben sich den Klassenerhalt gesichert. Montauban ja sowieso. Soyons-Angoulême ist jetzt auch offiziell abgestiegen, haben 31-17 zu Hause gegen Biarritz verloren, die damit auch offiziell jetzt den dritten Platz haben. Grenoble haben sich gegen Carcassonne den letzten Playoff-Platz gesichert, den sie eigentlich schon sowieso sicher hatten. Was auffällig war, dass Vannes und USAP beide verloren haben. Vannes haben zu Hause 13-26 gegen Oyonnax verloren. An sich keine große Überraschung und auch kein Drama. Wann haben immer noch 9 Spieler in der Covid-Isolation? Dazu kommen die langfristig Verletzten, wie zum Beispiel Erik Marx, der ja eigentlich auch ein Stammspieler ist. U23 konnte auch nur bedingt eingesetzt werden. Klar, das Spiel war am Donnerstag, aber Samstag hatten die SVs ein wichtiges Spiel. Das heißt, da konnte man auch nur bedingt einsetzen und dass sie dann gegen Ende des Spiels eingebrochen sind, war jetzt nicht die riesige Überraschung. Halbfinale hatten sie sicher, muss man sich jetzt keinen großen Kopf drum machen. Wollen vielleicht nächste Woche nochmal, oder diese Woche vielmehr, nochmal am Freitag nochmal ein richtig gutes Spiel machen, nochmal sich fürs Halbfinale warm spielen, haben dann ja nochmal eine Woche Pause, um sich zu regenerieren, während die anderen das Viertelfinale spielen, aber muss man jetzt, ne, Schwamm drüber. Rouen haben 31-17 gegen USAP gewonnen, haben sich damit den Klassenerhalt gesichert. Muss man jetzt auch nicht weiter viel drüber sagen. Also schon eine Überraschung, dass die Normannen sich da komfortabel den Klassenerhalt gesichert haben. Aber sie waren ja sowieso schon in einer relativ guten Position. Muss man dann schauen, wie sie nächste Woche oder die nächste Saison vielmehr den Kader zusammenstellen. Man liest hier immer wieder von, wie schwierig das da wohl hinter den Kulissen ist. Ein relativ instabiles Vereinsumfeld. Da muss man schauen, vielleicht gerade wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden, wie das dann in der nächsten Saison so wird, ob dann der, also dann immer noch so heimstark sind in doch kleinen Stadien, im kleinen Zuschaueraufkommen, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die wirklich einen 16. Mann im Rücken haben, muss man dann schauen. Apropos geringe Zuschauervorkommen, Colomiers hat 16-17 gegen Aurillac verloren. Relativ überraschend, Colomiers ja auch sicher und komfortabel in den Playoffs. Aurillac kämpfen immer noch um den Klassenerhalt, sichern sich damit den 14. Platz vorerst. Noch ist die Saison nicht vorbei. Aber schon eine Überraschung. Aber Aurillac hat einfach den Kampfgeist. Das habe ich ja schon vor einer Weile gesagt, dass ich Aurillac nicht als Absteiger sehe. Da, die haben einfach den Kampf, die haben die Erfahrung, die haben den Willen, in der Liga zu bleiben. Wie gesagt, für mich habe ich ja schon vor einer Weile gesagt, dass sie für mich keine Absteiger sind. Das, so überraschend das Ergebnis letzten Endes ist, finde ich, ist es für mich keine Überraschung. Ich weiß, das klingt paradox, kann ich auch nicht erklären, aber ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Valence haben auch gewonnen, 36-28 gegen Nevers. Nevers hat nicht mal wirklich was, für die geht es um nichts mehr. Valence wird sich natürlich ärgern, dass sie mit dem Ergebnis nicht vom Abstiegsplatz runter sind. Es ist ja ein guter Sieg. Aber gut, damit haben wir für Freitag folgende Situation für den letzten Spieltag, dass Valence Romans 4 Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz hat. Sie spielen auswärts in Carcassonne, die auch nichts mehr zu holen haben. Aurillac spielen zu Hause gegen Provence, die ja auch den Klassenerhalt sicher haben. Aurillac haben 4 Punkte Vorsprung. Das heißt, sollte Valence mit Bonuspunkt gewinnen und Aurillac keinen Punkt holen, dann wäre das der Klassenerhalt. Ansonsten müssen wir die Rechenschieber rausholen. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Rubrik dieses Podcasts, nämlich der Adlerwatch, wo wir über alles reden, was die deutschen Nationalspieler am Wochenende in Frankreich so angestellt haben. Und da fangen wir am besten mal mit Chris Hilsenbeck an. Der hat nämlich für Wann gestartet und von der 10 aus 3 Punkte beigesteuert. Maxime Oldmann hat für Tarbes gestartet. 20-28 haben die Männer aus den Pyrenäen in Obernas-Walz gewonnen. Und Rainer Parkinson hat bei Narbonnes 25-18 Sieg gegen Bourgoin-Jallieu 8 Punkte erzielt. Wurde am Ende ja nochmal richtig spannend. Ich weiß nicht, wer das Spiel vielleicht sogar gesehen hat. Bourgoin-Jallieu, die ja am Ende nochmal fast die Chance auf das Unentschieden hatten, und Narbonne, die wirklich sehr, sehr stark verteidigt haben. Da spürt man wirklich, dass der Wille für einen Aufstieg da ist. Das ist eine Mannschaft, die ist gefestigt, die ist stark. Vielleicht spielerisch nicht ganz so stark wie Bourg-en-Bresse oder Nizza, aber mental ist die Mannschaft für mich einfach wirklich da. Sie haben jetzt am Wochenende spielen sie zu Hause gegen Massy. Das wird dann das Spiel, das letzten Endes klar macht, ob sie ins Halbfinale kommen oder nicht. Sie haben zwar einen Punktepuffer vor Massy, aber Massy ist auf dem 5. Platz und Narbonne ist 4. Muss man anschauen. Ansonsten haben ja vielleicht einige von euch gesehen, ich habe es ja auch auf Twitter und Instagram geteilt, das Profil oder das Interview, das Total Rugby mit Rainer Parkinson geführt hat, kann ich allen nur ans Herz legen. War schön. Und dann sage ich natürlich auch als Fan, wissen ja vielleicht einige von euch, dass Narbonne mein Verein ist. Daher bin ich natürlich auch nicht ganz neutral. Und das lassen wir mal als Wort zum Sonntag stehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.